Ganz herzlich willkommen zur heutigen Quellgrundsendung. Es ist eine wunderbare Verheißung, die uns in diesem Jahr 2017 begleiten kann. Die evangelischen Christen haben das Losungswort, das wir eben zur Anführung der Sendung gehört haben, als ihr Leitwort gewählt für dieses Jahr. Auch wenn dieses Jahr jetzt schon einige Wochen alt ist, so können wir doch noch uns inspirieren lassen von diesem Wort des Propheten Ezechiel. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist eine wunderbare Verheißung. Warum ein neues Herz? Menschen, die Herzprobleme haben, sie sind oft eingeschränkt in ihrer Leistung. Menschen, die Probleme haben mit ihrem Herz, sie sind nicht gesund und sie sehnen sich nach einem stärkeren Herzen, nach einem Herzen, das mehr Kraft, mehr Leistung hat. Und mit diesem leistungsfähigeren Herz ist auch oft mehr Unternehmungsgeist verbunden. Da ist damit verbunden, dass wir unser Leben wirklich voll anpacken können, ohne Einschränkungen. Aber wenn das Herz krank ist, wenn es Sklerose hat, wenn die Gefäße verengt sind, dann kann man nur eingreifen, indem dann ein Arzt die Verhärtungen versucht zu beseitigen, indem man Stents legt und all das, was heute medizinisch möglich ist. Aber Ezechiel spricht jetzt nicht von dem leiblichen Herzen, sondern von dem Herzen als Mitte der Person. Und auch da gibt es etwas, wo wir spüren, da kann etwas krank sein, da kann etwas verhärtet sein. Und das ist etwas, was uns auch am Leben hindert, am Leben mit Gott und was uns daran hindert, die volle Kraft zu entfalten, die wir als Kinder Gottes brauchen. Hören wir heute Abend, und dazu darf ich Sie einladen, ein wenig hinein in dieses Wort aus dem Propheten Ezechiel. Es ist ein Wort, das sich heute uns anbietet, und ich möchte Sie einladen, strecken Sie sich aus nach diesem Angebot. Es ist ein Angebot, das nicht von irgendjemand kommt, sondern von Gott. Er macht diese Verheißung eines neuen Herzens und er sagt, du musst das nicht irgendwo kaufen. Du musst nicht viel Geld haben, um das zu erwerben. Ich schenke es dir. Es ist seine Gabe an uns. Und mit diesem neuen Herzen verknüpft er die Verheißung, dass er auch einen neuen Geist in uns legen möchte. Brauchen wir dieses neue Herz? Brauchen wir den neuen Geist? Brauchen wir das, was uns Gott verheißt? Wenn Sie jetzt in sich etwas spüren, dass Sie sagen, ja, das ist auch etwas für mich. Auch mein Herz ist schon ein wenig alt geworden. Mein Herz hat so vieles aufgenommen, so vieles in diesem kurzen Leben oder langen Leben, das ich auf dieser Welt jetzt habe, schon in sich getragen, dass es Erneuerung braucht. Wenn Sie spüren, dass diese Erneuerung nicht nur Ihr Leben hier ersehnt, sondern auch überhaupt das Leben mit Gott, Ihr religiöses Leben, Ihr Leben als Christ, dann ist das ein Wort auch heute für Sie und ein Wort, dass sie in diesem Jahr wie ein Leitstern begleiten kann. Ich möchte Sie einladen, diese Sehnsucht jetzt zu wecken und sich Gott zuzuwenden in dieser Zeit, die wir heute Abend uns nehmen. Wir nehmen sie uns für Gott. Es ist eine Zeit, wo wir an die Quelle wieder vorstoßen wollen, die Gott uns in unser Herz hineingelegt hat. Es ist die Quelle, die auch mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Jesus verheißt es, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Sein Herz wird ein Ort sein wie eine Quelle, wo auch Wasser sich verströmt für die anderen. Und dieses Wasser, das ist sehr klar, denn es deutet Jesus selber, es ist sein Heiliger Geist. Diesen Geist dürfen wir jetzt wieder neu empfangen. Wir dürfen in dieser Abendstunde empfangen, nicht irgendwann, sondern jetzt ist die Zeit, wo Jesus uns einlädt, komm, mach dich auf zur Quelle. Auch wenn es ein mühsamer Weg aufwärts ist, denn die Quelle ist nicht im Tal gelegen, sie ist aufwärts gelegen, damit sie sich verströmen kann und das Wasser in die Niederungen sich ergießen kann. Auch wenn es mühsam sein mag, mach dich auf, die Wege lohnen sich, meine Verheißung ist wahr. So lasst uns heute Abend ein wenig bei Ezechiel in die Schule gehen. Lasst uns ihm zuhören und schauen, was er uns sagen möchte. Er selber war ein Mann, der diesen neuen Geist erfahren hat und der erfahren hat, wie der Geist Gottes sein Leben verändert hat, wie er eingegriffen hat in sein Leben. Er war Priester, er hat gelebt in der Zeit des Exils, da wo das Volk Israel das Land verlassen musste, wo Jerusalem dann später zerstört worden ist. Und er ging mit hinein in die Verbannung, in die Fremde, in die Einsamkeit, weg jedenfalls aus dem Land der Verheißung. Ezechiel hat die Berufung empfangen als Prophet in der Fremde, im Exil. Er schreibt es sogar sehr klar in seinen Schriften, die er uns hinterlassen hat. 592 vor Christus, da kam der Geist Gottes über ihn am Fluss Kebab. Das ist ein Kanal des Euphrat, den kennen wir noch. Und dort hat er begriffen, dass Gott von ihm etwas Besonderes will. Gottes Geist hat mit diesem Priester, mit diesem Mann des Volkes, mit diesem Mann auch, der ganz aus dem Herzen Gottes versucht hat zu leben, mächtig gewirkt. Er hat Bilder geschenkt bekommen, Visionen. Er durfte etwas schauen für die Zukunft. Er musste aber auch sehr klar ansagen, was jetzt sein Volk erdulden muss. Er musste ihm zunächst auch die Hoffnung nehmen, dass das nicht ganz so schlimm werden würde, dass es wirklich eine Zeit gibt, die jetzt dem Volk auferlegt war als Folge seiner Abwendung von Gott, ja, wo es spüren musste, was diese Abwendung auch dann als Frucht nach sich trägt. Das Land musste verlassen werden. Es war eine Zeit, wo er die Sünde aufdecken musste, die Ursache der Verbannung, die Ursache allen Leids. Kein einfacher Auftrag für diesen Mann. Aber Ezechiel hat sich gestellt und hat diesen Auftrag angenommen. In wortgewaltigen Bildern, in Zeichenhandlungen hat er versucht, seinem Volk, dem Volk, das in der Verbannung war, Gottes Botschaft, Gottes Weisung nahezubringen. Wahrheit aufzudecken, auch wo sie schmerzlich war, aber dann auch trostvolle Verheißungen zu schenken, von denen wir jetzt in der Losung für das Jahr 2017 einen kleinen Teil hören dürfen. Hören wir jetzt zunächst aber auch ein wenig der Musik zu und sie möge uns Gelegenheit geben, dass wir uns innerlich sammeln, unser Herz jetzt auf Gott ausrichten und ich möchte Sie einladen, richten wir unser Herz auf den Heiligen Geist aus. Denn er ist es, der jetzt auch da ist, der uns begegnen will, der uns berühren will, der über uns kommen möchte. Vielleicht nicht so gewaltig wie bei Ezechiel, aber er will unser Herz berühren, meistens sehr sanft. Lassen wir es zu und gehen wir jetzt ein wenig, soweit wir es vermögen, in die Stille mit dem Herrn und bleiben wir in diesen Minuten jetzt dieser Sendung bei ihm und bei dem, was er uns heute Abend schenken möchte. Um die Botschaft Gottes zu begreifen, ist es wichtig, dass wir einen Moment auch hineingehen in die Zeit des Ezechiel. Was war denn der Hintergrund für diese Verheißung? Zunächst einmal die Erfahrung, dass das Herz des Volkes hart geworden war. Ein hartes Herz, das heißt für uns ein gefühlloses Herz, das empfindungslos ist. Empfindungslos für den Geist Gottes, empfindungslos auch meist damit verbunden für die Bedürfnisse der Mitmenschen. Es ist etwas im Innersten des Menschen hart geworden, gefühllos geworden. Und so handelt er oft ja anstößig. Er kann sich nicht in Liebe dem anderen zuwenden. Er versteht Gottes Wege nicht. Und mit der Verhärtung ist auch oft eine innere Erblindung verbunden, ein Taubwerden. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Mann, einem Menschen, der aus Gottes Geist versucht zu leben, passieren kann. Das Volk war dazu erwählt, Gottes Volk zu sein, und Ezechiel musste ihm klar machen, es war über die Geschichte hinweg immer mehr abgefallen von seinem Gott, dem Bund untreu geworden. Untreu heißt andere Götzen wählen. Untreu heißt dann auch das zulassen, was Gott ein Gräuel ist. Und das war nicht nur der Götzenkult, die Ausbeutung der Armen war damit verbunden. Das Brassen, der Luxus. Der Gottesdienst ist verkommen zu einem Kult, der Gott ein Ärgernis wurde. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der Botschaft dieses Propheten, dass im Herzen des Volkes, da wo Gott verehrt wird, im Tempel, das Unheil begonnen hat, bei den Priestern. Die Hirten haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Die Hirten haben die Herde ausgebeutet. Das sind Bilder natürlich, aber sie haben auf ihre eigene Kosten alles in Empfang genommen. Sie haben sich bedient und die Religion und den Kult einfach verunstaltet. In diese Zeit hinein, in diesen Abfall von Gott, spricht Ezechiel. Er spricht von einem messianischen Reich, wo Gott selber der Hirt sein möchte, wo alle Hirten, die vorher waren, letztlich überboten werden durch das Kommen des einen Hirten, eines großen Hirten, der dann Frieden schafft und der einen Friedensbund errichtet. Die Kirche hat diese große Verheißung natürlich auch auf Jesus Christus besonders hin verstanden, wenn er dann vor allen Dingen im Johannesevangelium davon spricht, dass er der gute Hirt, der Hirt ist, auf den die Schafe hören, der ganz nach dem Herzen Gottes uns leitet. Das Volk hatte von sich aus keine Hoffnung mehr. Es war in der Fremde und in der Gefahr, völlig zu verzweifeln, an Gott und an sich selbst irre zu werden. Und Ezechiel musste zum einen klar sagen, warum, aber zum anderen diesem Volk Ermutigung und Hoffnung geben. Und wunderbare Bilder hat er ihm geschenkt. Und das Wort, was wir jetzt ein wenig mehr betrachten wollen, das stammt aus dem 36. Kapitel, wo Ezechiel neues Leben verheißt. Einem Volk, dessen Lebenskraft fast erloschen war. Und er macht zunächst einmal deutlich, das, was jetzt angekündigt wird, das ist ganz und gar Gottes Initiative zu verdanken. Das ist nicht etwas, was man sich errechnen könnte, schon gar nichts, was irgendwann einmal verdient worden wäre. Nein, das Volk hatte von sich aus gar keinen Grund mehr, irgendwelche Hoffnungen zu hegen. Um der Ehre meines Namens willen handle ich, um meinen Bund, den ihr entweiht habt, wieder zu heiligen. Gott handelt um seiner selbst willen, wie wenn er damit klar machen möchte, ihr habt den Bund nicht gehalten, aber ich lasse mich nicht jetzt durch eure Sünde, durch eure Untreue, ja von meinem Bund wieder lösen, sondern ich stehe zu diesem Bund und ich trete nun ein und ich schaue, dass dieser Bund wieder heilig gehalten wird, auch wenn ihr ihn entweiht habt, um der Ehre meines Namens willen. Und dann kommen die Verheißungen, eins nach dem anderen. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Das ist das Erste. Gott sammelt aus der Zerstreuung. Gott eint wieder sein Volk. Gott ist derjenige, der sein Volk wieder in das verheißene Land zurückholt. Ezechiel natürlich musste das seinem Volk klar machen, dass es dann wirklich bedeutet, wieder aufbrechen, irgendwann, auch wenn es nicht alle erleben. Aber der Aufbruch wird wieder kommen, die Heimkehr wird wieder geschenkt und das Land wird wieder konkret in Besitz genommen werden. Das Ganze hat 70 Jahre gedauert und dann war erst einmal die Zeit des Aufbaus, die Zeit, wieder sich anzusiedeln und so weiter. Aber was ist das Land? Was ist das Land, das Gott verheißt? Es ist ja nicht einfach nur Erde. Das Land ist er selber. Er ist der eigentliche Erbesitz seines Volkes. Er ist es, der dem Menschen als Land, als Besitz, als Eigentum verheißen wird. Gott gehören und der Mensch, der darf ganz in Gott sein und darf in ihm wohnen. Und wie schön ist diese Verheißung doch erfüllt worden durch Jesus selber. Ich bin in euch und ihr in mir. Da hat der Mensch wirklich Heimat in Gott selber. Und das ist das, was Jesus uns schenken möchte. Verstehen wir diese Verheißungen ruhig immer wieder auf dem Hintergrund der Erfüllung vom Messias her, von Jesus her. Ich möchte euer Besitz sein. Ihr sollt mir gehören und ich möchte auch euch gehören. Wir dürfen einander angehören, Gott und Mensch. Wie schön ist das? Gott angehören und dass Gott auch uns angehört. Wie schön ist es, wenn wir einander angehören und auch aufeinander hören. Da steckt so vieles in der deutschen Sprache. Da ist das Ohr wieder offen füreinander. Die Kommunikation mit Gott, die ist völlig frei. Und der Mensch ist fähig, ganz auf den Geist Gottes zu hören, seiner Weisung zu folgen. Und er ist wirklich ganz in Gott geborgen und beheimatet. Wie schön. Wir haben das in der Taufe empfangen schon, aber es ist immer wieder neu zu erwerben, dieses Land. Dieses Land, wo Gott uns eigen ist und wo wir auch in unserem Herzen immer wieder einkehren müssen, damit wir spüren, wer wir sind, was uns gehört und dass wir Gott gehören. Und das ist nicht etwas, was uns einengt, sondern das ist höchste Freiheit, höchste Würde, höchste Erfahrung der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Dann kommt aber das Entscheidende, dass das geschehen kann, so sagt Gott, muss zunächst einmal das Volk gereinigt werden. Ich reinige euch von aller Unreinheit, von all euren Götzen. Gott tut das. Gott vollbringt die Reinigung. Der Mensch kann sich vorbereiten durch die Buße, aber die Reinigung selber, wer kann sich reinwaschen von der Schuld? Es gibt immer wieder Worte der Propheten, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Aber durch was werden sie wirklich weiß, durch was werden sie gelöscht? Durch das Blut Jesu, durch die Vergebung, die uns am Kreuz geschenkt wird. Dort sind die großen Gnaden, die uns Ezechiel verheißt. Im Blut des Lammes, so heißt es später in der Offenbarung, haben sie ihre Kleider weiß gemacht. Und das heißt, das ganze Herz, das ganze Verhalten, das ganze Wesen des Menschen ist Licht. Und das bringt Gott fertig. Und die Reinigung muss zunächst einmal von den Götzen passieren. Wir dürfen natürlich hier schon fragen, was sind denn die Götzen, von denen uns Gott reinigen muss? Was sind die Dinge, wo unser Herz beschmutzt ist, geistlich gesehen, wo es das Licht verloren hat, das Schöne, das Strahlende? Oft sind es die Vergötzung des Materiellen. Oft ist es die Vergötzung der Sexualität. Oft ist es die Vergötzung anderer Kräfte, die plötzlich wichtiger werden, weil wir Gott nicht mehr vertrauen. Der ganze Bereich auch, der sich in der Esoterik auftut. Da gehört so vieles hinzu. Wo ist unser Herz unrein geworden? Unrein werden wir auch durch die Liebelosigkeit. Es gibt so viele Bereiche, wo unser Herz leidet und wo sich etwas im Herzen ansammelt, was es immer mehr verhärtet. und was nicht auf einmal geschieht, sondern das ist ein Prozess, der sich über Jahre dahinzieht, bis man irgendwann spürt, das ist jetzt wirklich alarmierend. Hier hat sich etwas verändert. Meistens merken wir das selber nicht, sondern oft merken es andere. Aber Gott sieht es und er reinigt und er verheißt das Neue. Lassen wir uns jetzt vielleicht auch noch einen Moment Zeit und fragen wir: Jesus, Jesus, von was möchtest du mich denn noch reinigen? Vielleicht merken wir jetzt nicht unbedingt die großen Götzen in unserem Leben. Vielleicht sind wir auch schon ganz gut auf dem Weg mit Gott. Und trotzdem gibt es vielleicht auch etwas in unserem Leben, wo unser Herz leidet, wo wir spüren, wir brauchen ein neues, lichtes Herz. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns das zeigen möge, wo unser Herz Reinigung braucht. Vielleicht auch von Gefühlen der Verletzung, vielleicht auch von Dingen, die ganz alt sind schon und die unser Herz immer noch belasten. Das muss gar nicht unbedingt persönliche Schuld sein. Es kann ja auch etwas sein, wo unser Herz durch Erfahrungen, durch Dinge, die vielleicht schon ganz alt sind, irgendwo belastet worden ist. Gehen wir zum Herrn, zum Heiligen Geist und bitten wir ihn doch, zeige mir, wo ich Reinigung brauche und bitte, schenke mir dann auch doch diese Reinigung. Gib, dass ich das wieder gewinne, was du mir anbietest. Ich reinige euch. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ein wunderbares Geschehen, was da der Herr vollzieht an uns, aber auch oft ein sehr unangenehmes. Denn diese Reinigung heißt ja bis ins Innerste hinein rein werden. Wenn man in ein Bad geht, muss man die Kleider ablegen. Und wenn man sich reinigen will, muss man sich von allem entblößen, damit die Reinigung wirklich auch bis in den innersten Bereich geht. Und so ist es auch mit dem inneren Menschen. Die Reinigung, sie ist nicht immer angenehm, aber wichtig. Und die Folge ist schön, das Lichte, Reine, Schöne wieder zu spüren. Wieder zu spüren, wie schön es ist, sich auch wieder rein zu fühlen. Wir dürfen diese Bilder ruhig nehmen, denn die Propheten, sie sprechen in Bildern, damit wir verstehen, wie das geschieht und was Gott tun möchte, auch wenn es dem inneren Menschen zuteil werden soll. Dann kommt dieses Wort jetzt der Losung. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Man kann erschrecken, ein neues Herz. Wer das leiblich einmal erfahren hat, was das heute bedeutet, ein neues Herz, da muss ein Spenderherz gefunden werden und so weiter. Manche unterziehen sich dieser Prozedur und diesem Weg, aber in der Regel ist das nur ganz wenigen zugänglich und moralisch auch nicht so ganz klar und umstritten. Aber es ist schon etwas ganz Totales. Ein neues Herz, das heißt ja nicht, ich mache ein wenig Kosmetik am Herzen, ich massiere das ein wenig, sondern das heißt, ich wechsle das Herz. Ich mache da etwas Neues hinein und dazu muss ich etwas Altes herausnehmen. Und das Alte ist das Herz von Stein. Das sind klare Worte. Ein Herz von Stein. Und ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Wir haben schon ein wenig nachgedacht, was Stein, was hart sein bedeutet. Es kommt doch noch etwas dazu, was auch mit dem Hartwerden zu tun hat. Ein verhärtetes Herz ist oft auch ein Herz, was unversöhnt ist. Ein verhärtetes Herz ist oft ein Herz, das hart geworden ist von Stolz, von dem Ego, das sich so mächtig gebiert und dass das Herz ganz und gar eingenommen hat, sodass das ursprüngliche weiche, von Blut lebendig gemachte Herz verloren ging. Plötzlich war nur noch ein hart gewordenes Herz übrig. Wir kennen alle die Märchen, die darüber erzählen, wie das geschehen kann, dass ein Herz hart wird. Die Märchen, die aber tiefe Wahrheit enthalten. Das steinerne Herz. Vielleicht wollen Sie das auch mal nachlesen, dieses schöne alte Märchen. Ja, das ist etwas, wo der Herr spürt, mit einem Stein in der Brust kannst du nicht leben. Da kannst du nicht leben. Da bist du da, du existierst, aber du fühlst nichts. So könnte es uns manchmal gehen. Wir leben, aber wir fühlen nichts mehr. Wir leben, wir funktionieren, aber wir spüren Gott nicht mehr. Und das ist eine der schlimmsten Folgen der Sünde, dass wir gefühllos werden Gott gegenüber. Und das meint jetzt nicht die Nacht der Sinne, von der Johannes vom Kreuz spricht, oder was manche Mystiker erfahren, dass sie eine Wüste durcheilen, also da jetzt nicht auf einen falschen Weg gehen. Dieses Hartwerden, das hat etwas damit zu tun, dass der Mensch es oft gar nicht mehr merkt, dass er hart geworden ist und dass er sein Verhalten, sein Gebaren total verändert hat und dass er in Gefahr ist, dieses Gespür, diesen Sinn für Gott und für die Schönheit der Welt, für die Bedürfnisse der Menschen, für das wirklich Lebendige und für das Schöne, dass er das alles immer mehr verloren hat. Manchmal erfährt der Mensch gnadenhaft in diesen Zeiten eine Krise. Eine Krise, die ihm hilft zu erkennen, wo er steht. Mancher, der einen Burnout erfährt, hat auch geistlich schon vorher auch etwas erfahren, ja, wo in seinem Geist, in seinem Innersten, in seinem Herzen auch etwas sich verändert hat und wo der Burnout letztlich oft auch eine Folge von dem ist. Das heißt jetzt nicht, dass das alles so sein muss, aber manches hängt einfach auch zusammen und ist miteinander verknüpft. Aber der Prophet sagt Hoffnung. Hoffnung, Gott schenkt das neue Herz. Gott ist es, der es neu machen kann und der dir wieder Gefühl schenken kann. Und das ist etwas, was heute, so glauben wir, doch sehr, sehr Not tut. Dieses neue Herz. Wenn wir jetzt mit dieser Verheißung in dieses Jahr hineingehen, dann merken wir, diese Verheißung steht über unserer Zeit. Sie steht als Angebot Gottes über unserer Welt. Sie steht da und will ergriffen werden in einer Welt, die scheinbar immer mehr gefühllos wird Gott gegenüber und wo sich auch im Miteinander immer mehr verhärtet. Es ist in diesem Jahr auch das 50-jährige Jubiläum der charismatischen Gemeindeerneuerung in unserer katholischen Kirche. Auch das ist, denke ich, ein Zeichen, wo uns Gottes Geist anrufen möchte, wie wenn er uns sagen möchte, dieser Geist, der ist es, der euch neues Leben verheißt, nicht nur als Menschen in der Menschheitsfamilie, sondern auch der Geist, der euch sammeln möchte in der Familie der Gotteskinder. Viele von uns sind vielleicht auch schon in Berührung gekommen mit diesen Bewegungen. Aber egal, ob wir da dabei sind, ob wir uns da öffnen können, dieses Jahr ist das Jahr, wo Gottes Geist uns anbietet. Ich möchte dir wieder auch ein neues, christliches, vertieftes Leben anbieten. Eine Taufe im Geist, wie das viele nennen. Wo auch dein Leben mit Gott, dein Leben als Christ wieder ganz neu wird. So wie du es vielleicht noch nie gekannt hast. Ich möchte dir das anbieten. Möchtest du das? Gehen wir noch einmal zum Herrn und schauen wir auch, was es bedeuten könnte für uns als Christ. In unserer Erfahrung im religiösen Leben. Was ist da hart geworden? Was ist vertrocknet? Was ist eingeschlafen? Was ist einfach nur noch Pflicht, aber keine Freude mehr? Das muss nicht so bleiben. Bitten wir den Heiligen Geist um Erneuerung. Wenn wir so uns jetzt ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach der Erneuerung, dann wollen wir das nicht vergessen, dass Pfingsten immer etwas zu tun hat, auch mit Neugeburt. Und dass da, wo die Kirche neu geboren wird, wo sie die Taufe im Geist empfängt am Pfingsttag, dass da mittendrin Maria ist. Maria ist die Braut des Geistes. Maria ist voll des Geistes, voll der Gnade. Und sie ist für Christus Mutter leiblich, aber für die junge Kirche und für die Jünger so essentiell und so wichtig, dass wir sagen können, da wo Maria lebendig ist, wo sie einen Platz hat, da ist auch Gottes Geist nicht fern. Natürlich, oft ist sie im Hintergrund demütig und Gottes Geist wirkt Erneuerung auch über die Grenzen der sichtbaren katholischen Kirche hinaus. Gott sei Dank können wir das und wollen wir das auch nicht einschränken. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass da, wo wir uns mit Maria im Gebet vereinen, dass da jemand mit uns ist und bei uns ist, der uns helfen möchte, unser Herz ganz und völlig dem Heiligen Geist zu öffnen und hinzugeben. Und deshalb glaube ich, dass keine Erneuerung, keine wirksame und dauerhafte Erneuerung auch in unserer Kirche wirklich stattfinden kann, ohne dass Maria auch da ihre Aufgabe, ihre Sendung hat. Sie tritt oft demütig zurück, aber da, wo sie, das war vor 50 Jahren der Fall, einen Platz hat, auch in der charismatischen Erneuerung, da glaube ich auch, dass diese Bewegung auch in unserer Kirche noch einmal eine neue Dynamik gewinnen kann. Von daher lade ich Sie ein, nehmen wir auch, wenn Sie das wollen und sich dafür öffnen können, ganz demütig das Geschenk an, das Jesus uns auch vom Kreuz her macht. Siehe deine Mutter, es sagt es Johannes, aber mit Johannes eigentlich jedem, der Jünger sein möchte, der ihm folgen möchte, der ihm dienen möchte. Wenn wir also jetzt dieses Jahr mit diesem Wort aus dem Propheten Ezechiel unterwegs sein dürfen und wir spüren, wie es diese Prophetie auch Wirklichkeit geworden ist, wie das Volk auch dann Jahrzehnte später wieder in das Land zurückkehren konnte und wie Gott noch darüber hinaus Jahrhunderte später dieses Wort lebendig werden hat lassen und erfüllt hat im Kommen Jesu, im Kommen dessen, was dann Kirche geworden ist, dann merken wir, wenn Gott solch einen langen Atem hat und so viel neues Leben zu schenken vermag, dann kann er das auch mir schenken. Wenn Sie ein Gebetbuch zur Hand haben, dann schlagen Sie doch heute Abend noch jetzt auf das Gebet aus dem Gotteslob, die Pfingstsequenz bei Nummer 344. Ich möchte das jetzt zum Ende der Sendung beten und Sie können das gerne zu Hause laut mitbeten. Und wenn Sie möchten, beten wir es ruhig mal einige Zeit bis zu diesem Datum auch des 18. Februar, der mit dem Neubeginn ja verbunden ist mit der Erweckung ja in der katholischen Kirche, wo wir daran denken, dass die Taufe im Heiligen Geist stattgefunden hat in einer kleinen Gruppe von Studenten in Amerika. Aber es war der Anfang. Das, was damals begann, Gottes Geist möchte es so gerne noch weiterführen und vertiefen, gerade auch in unserer Kirche. Danken wir und beten wir jetzt mit Maria vereint dieses Gebet. Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fühle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein. Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Zeit der Einkehr. Bitten wir Gott um seinen Segen für uns und für seine Kirche und für die ganze Menschheitsfamilie, die Gott sammeln möchte durch seinen Geist. Der Herr sei mit euch und so segne und behüte euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch einen guten Abend und eine gute Zeit mit der Losung für dieses Jahr.